Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Fußball in Aalen in Westfalen, das war lange Zeit Tristesse. Anfang der 90er drohte dem Lokalverein TuS sogar der Bankrott. Bis der lokale Unternehmer Helmut Spicker in die Jahreshauptversammlung kam und den damaligen Amateuren die große Fußballwelt versprach. Keine leeren Worte, denn dank seines Geldes schaffte es die Kleinstadt bis in die zweite Liga. Als Spicker 2006 allerdings keine Lust mehr auf Fußball hatte, ging es mit dem Verein nach einem weiteren Zweitliga-Intermezzo allmählich abwärts. Zwischenzeitlich insolvent hat sich Rot-Weiß Aalen wieder berappelt und spielt in der vierten Liga. Aalener Achterbahn, Träume und Schäume eines Fußball-Regionalligisten, so heißt das Nachspiel-Feature von Heinz Schindler.
Nach Möglichkeit bitte wenden.
Wie viele haben sich schon verfahren oder wurden vom Navigationsgerät in die Irre geführt, wenn sie nach Aalen wollten? Sind auf der Schwäbischen Alb gelandet, in dem Aalen mit Doppel-A statt in dem mit AH am Anfang. Aalen in Westfalen, eine eher unscheinbare Stadt mit 50.000 Einwohnern, die sich noch nicht einmal regional genau zuordnen lässt, berichtet der gebürtige Aalener Franz Prinz.
Wir haben ja in Aalen die Trennung der Stadt durch die Bahnlinie und in Aalen gibt es schon, seitdem ich hier geboren bin, die Bürger jenseits und die Bürger diesseits der Bahn. Diesseits der Bahn ist der Bereich um die Zeche Westfalen, jenseits der Bahn ist so das städtische Bürgertum. Und so ist es dann auch mit der Zugehörigkeit zum Münsterland oder Ruhrgebiet. Wenn Sie mit den Menschen im Norden und Westen sprechen, die fühlen sich dem Münsterland zugezogen, weil wenn sie ihr Haus verlassen, mit dem Fahrrad fahren, sind sie sofort auf wunderbaren Fahrradwegen Richtung Drensteinfurt, Sennenhorst, Münster. Die Menschen im Osten und im Süden der Stadt setzen sich aufs Fahrrad und fahren dann in Richtung Heessen, Hamm, also in Richtung Ruhrgebiet.
Die Trennung der Stadt galt auch lange Zeit hinsichtlich ihrer Fußballvereine. Da gab es auf der einen Seite Blau-Weiß Aalen, den Verein des Bürgertums, und andererseits den Arbeiterverein TuS Aalen mit seiner Glückaufkampfbahn weniger als einen Kilometer entfernt von den Fördertürmen der Zeche Westfalen. Hier spielte Helmut Spicker Fußball, ein gelernter Elektriker und auf der Zeche beschäftigt. Im Alter von 25 Jahren gründete er ein kleines Unternehmen, in dem Parfums hergestellt wurden. Und zwar so, dass man die Düfte von Weltmarken nachahmte. Damit für all diejenigen, die sich das Original nicht leisten konnten, wenigstens der Duft dieser Parfums erschwinglich wurde. Verkauft wurde im Direktvertrieb. Ein Riesenerfolg, die kleine Firma wuchs sehr schnell. Spicker nannte sie LR International. Der Duft der weiten Welt sollte ihn so schnell nicht mehr loslassen. Warum sollte ein vergleichbarer Erfolg nicht auch im Fußball möglich sein? Seinem alten Verein, dem TuS Aalen, der lange Jahre in höheren Amateurligen gespielt hatte, drohte 1992 der Abstieg in die Kreisliga in die Bedeutungslosigkeit.
Bis Helmut Spicker 1992 in die Jahreshauptversammlung platzte und mit einer fulminanten Rede erreichte, dass er zum Vorsitzenden gewählt wurde, denn er versprach den TuSlern, dass der Verein nicht in die Kreisliga absteigt, sondern in den nächsten Jahren wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren wird.
Erst aber musste noch das Entscheidungsspiel gegen den Vorortverein aus Enniger gewonnen werden. Danach nahm Helmut Spicker Geld seines jungen Unternehmens in die Hand, verpflichtete mit Joachim Krug einen Trainer mit Zweitliga-Erfahrung bei Arminia Bielefeld. Der wiederum konnte vier Spieler eines Dortmunder Viertligisten davon überzeugen, in Aalen drei Klassen tiefer in der Bezirksliga zu kicken. Der Anfang vom Aufschwung. Vier Aufstiege in Serie folgten. Der TuS Aalen stieg 1996 in die damals drittklassige Regionalliga auf und fusionierte mit Blau-Weiß Aalen. Dort hatte Architekt Jürgen Goster seit 1987 Vorstand, eine ähnliche Erfolgsbilanz aufzuweisen, an deren vorläufigem Ende der Aufstieg in die Oberliga stand.
Jetzt war es nicht so, dass wir Kreisliga gespielt haben, sondern wir sind genau wie TuS von der Kreisliga kommt, Bezirksliga kommt, aufgestiegen bis in die Oberliga. Das waren auch drei, vier Aufstiege innerhalb von 5, 6 Jahren. Genauso wie TuS es geschafft hat, in die Regionalliga aufzusteigen. Insofern war es das Gebot der Stunde, zwei aufwärtsstrebende Vereine zueinander zu bringen.
Ein Dritt- und ein Viertligist, beide räumlich nicht weit voneinander entfernt, die sich gegenseitig das Wasser abgraben? Das ergab auf Dauer keinen Sinn. Doch wenn gewachsene Vereine fusionieren, können sich die Mitglieder nur selten damit anfreunden. Das begann in Aalen schon bei der Namensfindung.
VfR Aalen, hätte geheißen Verein für Rasensport, für Rasenspiele und sowas LR Leichtathletik. Hatten wir übrigens damals auch eine Leichtathletikabteilung, LR Leichtathletik Rasensport. Nein, das war schon kein Name der ewigen Freude seines der Mitglieder, sondern man hatte sich eigentlich vorgestellt in der Mitgliedschaft, dass man sowas wie FC Aalen oder erste FC Aalen heißt, aber mit LR hatte wirklich kein Mensch gerechnet.
Der Name eines Vereins, der sich abkürzt wie der des Hauptsponsors und ein Vereinswappen, welches dem der Firma ähnelt. Was etwa 15 Jahre später in Leipzig mit wesentlich größerer finanzieller Vehemenz und mit dem damals ehemaligen Aalener Manager Joachim Krug als Sportdirektor umgesetzt wurde, hatte seine Blaupause im westfälischen Aalen. Als das Leipziger Projekt Fahrt aufnahm, brauchten sie Krug dort nicht mehr. In Aalen wuchs unterdessen auch die Infrastruktur. Aus der Glückaufkampfbahn mit ihrer kleinen Holztribüne in Höhe der Mittellinie wurde das Verse-Stadion, benannt nach dem kleinen Fluss, der hinter der Gegengraden fließt. Stadien nach Sponsorenfirmen zu benennen, das war damals noch nicht in Mode gekommen. Produktsponsoring, so der damalige Vizepräsident Jürgen Goster, machte den Stadionbau günstig möglich. Er und Präsident Spicker wirken nach außen hin durchaus unterschiedlich. Architekt Goster, der auf der Tribüne pfeiferauchend den Überblick hat, und Direktvermarkter Spicker, der Distanz und Extrovertiertheit kombiniert. Das große Geld verbanden seinerzeit viele mit dem Hauptsponsor und Präsidenten, doch Jürgen Goster stellt klar:
Wir brauchten Herrn Spicker nicht. Weder wirtschaftlich noch auf anderer Ebene, und er brauchte uns auch nicht. Also war das eine Koexistenz auf mindestens Augenhöhe.
LR Aalen verpflichtet 1998 Jupp Tenhagen als Trainer. Auch er sieht in Helmut Spicker die treibende Person in Aalen. Schon auf seinen früheren Stationen hatte der langjährige Bochumer Bundesligaspieler Erfahrungen mit starken Geldgebern gemacht. Mit Jean Löring bei Fortuna Köln und Klaus Steilmann in Wattenscheid. Sie ticken alle ähnlich, sagt er.
Sie wollen den absoluten Erfolg. Das war in Wattenscheid so, das war in Köln so und das war auch beim LR Aalen so. In Köln war es so, dass Jean Löring hat dann natürlich das Ziel, in die erste Liga aufzusteigen. In Wattenscheid war es ähnlich wie in Aalen. Die waren gerade abgestiegen, als ich hinkam. Die wollten natürlich dann wieder zurück in die zweite Liga. Ja, und in Aalen war es eben so auch so, dass die waren in der Regionalliga und Helmut Spicker hat ja schon in der Zeit vor mir immer versucht, dementsprechend aufzusteigen. Und dann, als ich dann kam, ist es uns dann gelungen. Und das ist bei allen dreien, sie wollen absoluten sportlichen Erfolg. Und das war von allen drei Mäzenen praktisch die gleiche Richtung.
Mit Jupp Tenhagen belegte LR Aalen im Sommer 2000 den zweiten Platz in der Regionalliga. Nach einem 1:1 Unentschieden in Pfullendorf und einem 2:1 Erfolg über Union Berlin in der Aufstiegsrelegation gelingt der Sprung in die zweite Bundesliga.
Also ich hatte ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis zum Helmut. Wir haben viel gesprochen miteinander, wir haben viel diskutiert, aber er hat mich frei arbeiten lassen. Er hat nie versucht, in meine Arbeit einzugreifen. Er war natürlich erfolgsorientiert, er hatte ein klares Ziel, er wollte mit der Mannschaft aufsteigen, er wollte mit LR aufsteigen. Das haben wir dann auch erreicht. Also ich kann keine schlechten Charaktere von Helmut Spicker irgendwo aufzählen.
Gegenüber den Medien verhielt es sich anders, erinnert sich Franz Prinz, der den Verein als journalistischer Beobachter für die Aalener Zeitung begleitete.
Er vermied es, partout auf Augenhöhe zu reden oder zu diskutieren. Im Gegenteil, er missachtete Journalisten und ließ auch keinen an sich heran und Fragen überhaupt nicht. Und das gipfelte irgendwann mal darin, dass er zum Ausdruck brachte, ich will mit Journalisten eigentlich nichts zu tun haben. Und dann hat dann die Zeitung, für die ich damals hin und wieder berichtet habe, reagiert und gesagt, gut, wenn er nichts mit uns zu tun haben will, wir auch nicht mit ihm. Da hat die Zeitung ihn dann über Wochen aus jedem Foto herausgeschnitten. Und wenn man über ihn berichtet oder wenn er irgendwo im Gespräch war, hat man nicht mehr von Helmut Spicker gesprochen, sondern nur noch von dem ersten Vorsitzenden. Und das hat sage und schreibe 3 Monate gedauert, bis ihm aufgefallen war, dass er gar nicht mehr in der Medienlandschaft auftauchte und dann um ein Gespräch suchte und danach hat man es zumindest erreicht, dass man ihn nach einem Spiel auch mal was fragen durfte und er dann auch mal Rede und Antwort stand. Aber Nähe war nie vorhanden.
Seine freundschaftliche Verbundenheit zu Helmut Spicker rettete aber auch Aufstiegstrainer Ten Hag nicht davor, entlassen zu werden. Schon nach 4 Spieltagen und nur einem Punkt in der zweiten Liga.
Aber dann war angeblich die finanzielle Situation nicht so gut, dass wir dementsprechend Verstärkungen holen konnten. Man hat dann gemerkt, dass man nach 4-5 Spielen nicht die nötigen Punkte geholt hat. Ja, und dann kam die Diskussion, ne, ist das der richtige Trainer, wie so immer, wie so oft? Und man hat sich dann für Peter Neururer entschieden, der dann mein Nachfolger wurde.
Mit Neururer erreichten die Ahlener die beste Platzierung ihrer Vereinsgeschichte, Platz 6. Danach folgen 5 Spielzeiten permanent begleitet vom Abstiegskampf. In 6 Zweitliga-Jahren kommen und gehen 8 Trainer, darunter so prominente Namen wie Stefan Kunz, Uwe Rapolder oder Werner Lorand.
Wenn du in einer Kleinstadt gegen die Großen spielst und dann auch in schneller Folge sehr bekannte Trainer hast, wird das zur Normalität. Eine Saison in der zweiten oder dritten, im dritten Jahr, sind dann auch in einer Kleinstadt nichts mehr Besonderes. Dann hast du zum Beispiel gegen Frankfurt oder gegen Gladbach noch ausverkauftes Haus, aber wenn du dann, ich will nicht despektierlich sein, aber gegen Burghausen oder Sandhausen spielst, hast du auch nur 2500 Zuschauer.
Die Konstante in diesen Jahren sitzt neben den Trainern. Helmut Spicker, der, so wirkt es nach außen, sich neben dem Werbekuh für seine Firma auch das hautnahe Dabeisein erkauft hat. Inklusive des Fachsimpels mit denen aus der großen Fußballwelt, die ihm als Verbandsligaspieler verschlossen geblieben ist. Gleichzeitig genoss er aber auch immer wieder das Zusammensein mit seinen alten Fußballkumpels. Ein Anruf bei denen, man habe abends Training, man werde abgeholt. Dann stand ein Taxi vor der Tür, Ziel, Flughafen Dortmund, Privatjet nach Mallorca, Fußballspielen wie früher, dann 3 Tage feiern und wieder zurück nach Aalen. Wer den Deckel zahlte, das ist wohl klar. Auch das ist Helmut Spicker, der aber in der Öffentlichkeit weiter auf Prominenz setzt. Journalist Franz Prinz erinnert sich.
Ich habe die Szene noch vor Augen. Es war ein Flutlichtspiel, ich weiß nicht, gegen Greuther Fürth. Wir und auch die Zuschauer hatten vorher erfahren, es könnte sein, dass Boris Becker kommt. Und tatsächlich war es so, Boris Becker mit seiner Frau, damals noch die Babsi, an der Seite von Ralf Möller und einer Schönheit, wo man sagen kann, naja, das passt schon zu Ralf Möller, die nahmen auf der Tribüne Platz. 5 Minuten später kamen die Mannschaften raus und Helmut Spicker ist ja immer zusammen mit den Mannschaften rausgekommen, weil er dann auch auf der Mannschaftsbank Platz genommen hat. In diesem Fall drehte er sich um, guckte auf die Tribüne, sah die 4 und stieg auf die Tribüne hoch, um jeden dann mit Küsschen und Umarmung zu begrüßen und ging dann wieder runter. Und wenn man Boris Becker, Ralf Möller und ihre Begleiterin während des Spieles beobachtet hat, sie haben jede Aktion von LR Aalen mit Jubel und Klatschen begleitet. Ich sage mal 90 Minuten Klatschen für ein sicherlich nicht unerhebliches Salär.
Einmal mehr die große Welt im überschaubaren Aalen. Den Machern bringt es Anerkennung und Achtung, mehr nicht, ordnet es Jürgen Goster ganz nüchtern ein.
Das Umfeld ist kurzfristig äußerst begeistert. Aber wenn du dann zu Hause gegen FC Köln spielst und liegst 1-0 zurück, kann es dann auch schon passieren, im Abstiegskampf befindlich, dass sie dann Vorstand rausrufen. Aber auch damit muss man leben.
Und dennoch hat jeder sein Lieblingsspiel aus den Jahren sportlichen Überlebenskampfes mitgenommen. Aalen als westfälisches, gallisches Dorf der zweiten Liga.
Ein Spiel, was mir immer erinnerlich bleiben wird, ist das 4-3 gegen Mainz. Im zweiten oder dritten Jahr. Mainz ist das Jahr nicht aufgestiegen wegen der Niederlage. Hier 2-3 Spieltage vor Schluss. Und Kloppo wurde des Feldes verwiesen vom Schiri und nahm neben mir Platz. Wir hatten interessante Gespräche.
Ich denke gerade an das Spiel bei 1860 München, ich weiß nicht, 2002, 2003, ich kann es nicht mehr genau sagen. Aalen musste an diesem letzten Spieltag in München gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und München konnte noch aufsteigen in die erste Liga unter der Voraussetzung, dass Hannover in diesem zeitgleich ausgetragenen Spiel zu Hause nicht gewinnt. Ja, und die Aalen haben so ein großartiges Spiel hingelegt, dass die in München an der Grünwalder Straße vor vollbesetztem Haus 4-3 gewonnen haben. Ich sage Ihnen eins, der Abend danach im Hofbräuhaus, der war einfach gigantisch.
2006 klappte es sportlich nicht mehr. LR Ahlen stieg ab. Seine Firma hatte Helmut Spicker bereits 2004 verkauft. Nun war für ihn auch beim Fußball Schluss. Die One-Man-Show sei vorbei, sagte er. Seine ehemalige Firma stieg als Sponsor aus. Der Verein durfte den Namen LR nicht mehr führen. Für die Öffentlichkeit kam der Ausstieg plötzlich.
Wenn man ein Stück weit Realist ist, muss man wissen, wenn es jahrelang bergauf geht, dass es auch mal wieder in eine andere Richtung gehen kann. Man tut natürlich alles dafür, dass es nicht passiert, aber der Ausstieg von Spicker, der war mir schon lange bekannt und insofern war das für mich keine Überraschung. Im Gegenteil, wir konnten dann nach dem Abstieg neuen Strukturen einbringen und stellten dann auch direkt im ersten Jahr des Abstiegs eine schlagkräftige Mannschaft, ist egal ob Vorstand oder Aufsichtsrat. Insofern wären wir auch nicht anders aufgestiegen, wenn es anders gelaufen wäre.
LR Ahlen wurde umbenannt, spielte nun als Rot-Weiß Ahlen in der Drittklassigkeit und schrieb unerwartet nochmal eine kleine Erfolgsgeschichte. Mit der Rückkehr in die zweite Bundesliga 2008 unter Trainer Christian Wück und mit den jeweils 18-jährigen Marco Reus und Kevin Großkreuz im Kader.
Ist mal, wir waren nie, auch beim ersten Aufstieg, nie die Größeste einer Liga. Nur beim zweiten Aufstieg, da war unser Etat wirklich winzig. Aber wir sind ein gutes Team, wir sind eine gute Mannschaft. Und wenn ich jetzt diese beiden Aufstiege vergleiche, muss ich sagen, die waren beide geil.
Wir möchten uns ganz nochmal recht herzlich bedanken für alle, die mit uns gezittert, gefiebert, die uns immer die von Sieg zu Sieg getragen haben. Und wir dazu bereit sind, auch in der zweiten Liga unser Bestes zu geben. Und wer weiß, vielleicht auch für Furore zu sorgen.
Nach 2 Jahren in der zweiten Bundesliga nahm die Ahlener Achterbahn dann aber so richtig Fahrt auf. Abwärts. Dem Abstieg in die dritte Liga 2010 folgt 2011 die Planinsolvenz und in ihrem Rahmen der Rückzug in die fünftklassige damalige NRW-Liga. Das Versestadion ging in den Besitz der Stadt über.
In den Situationen, wo der Wind aus Südwesten kommt, hast du viele Freunde. Aber in dem Moment, wo der Wind auf Nordost dreht, musst du links und rechts gucken und findest ganz wenig. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Vorbei waren die Zeiten, als Ahlen als Sportstadt galt, mit jeweils einem Zweitligisten im Fußball und im Handball, der Ahlener SG. Deren Friedrich-Ebert-Halle liegt nur 300 Meter Luftlinie vom Versestadion entfernt. Bemerkenswert, viele Sponsoren, die ihr Geld in den Fußball steckten, engagierten sich auch im Handball. Beide Vereine betrachteten sich als Nachbarn. Dietmar Kupfernagel war 30 Jahre lang in der Geschäftsführung und im Vorstand der Ahlener SG.
Man muss auch wissen, seinerzeit und auch in der Realität, auch es ist gar nicht lange her, das vereinsübergreifende Sponsoring. Man hatte ja auch durchaus Firmen und Werbepartner, die in beiden Vereinen sich engagiert haben. Sogar sehr große Partner damals im Handball, die auch vom Fußball her kamen und dann den Handball mit unterstützt haben und auch dafür gesorgt haben, dass man überhaupt solche Erfolge im Handball feiern konnte und auch bis zur zweiten Bundesliga aufgestiegen ist. Es ist ja ein Novum auch in Deutschland, dass man seinerzeit in der zweiten Bundesliga Fußball und in der zweiten Bundesliga im Handball, damals sogar noch mit der Vizemeisterschaft, die Handballer gewinnen konnten und Aufstieg zur ersten Bundesliga gespielt wurde. Also das war schon Novum auch in ganz Deutschland und das war auch weit, weit über den Grenzen der Stadt Ahlen bekannt.
Während die Handballer heute in der dritten Liga etabliert sind, wäre für Rot-Weiß Ahlen die Drittklassigkeit und damit bundesweite mediale Präsenz ein Traum. Doch es ist schwierig genug, in der viertklassigen Regionalliga West wieder Fuß zu fassen, dort an der Schnittstelle zwischen gehobenem Amateur- und Profifußball einerseits, sowie im Wettbewerb mit anderen früheren Erst- und Zweitligisten. Der aktuelle Vorsitzende von Rot-Weiß Ahlen, Dietmar Kupfernagel, mahnt zur Geduld.
Ja, ich denke mal schon, dass die Regionalliga zu uns passt, durchaus. Denn in der Regionalliga muss es uns gelingen, im Mittelfeld uns zumindest zu etablieren. Und wir müssen innerhalb dieser Liga jetzt versuchen, die Strukturen im Verein, in der Geschäftsstelle, in der Außenwerbung zu verbessern. Und ich denke, das wird uns auch gelingen. Wenn Sie zu schnell nach oben streben, dann kann der Fall auch umso schneller wieder sein. Also bitte wirklich konsolidieren, in Ruhe aufbauen und dann Schritt für Schritt den Weg nach oben beschreiten.
Ein Aufstieg braucht auch Atempausen, selbst wenn es damals bei der Erfolgsgeschichte auch ohne diese ging. Das aber wissen die heutigen Macher bei Rot-Weiß Ahlen sehr wohl. Denn der damalige Manager Joachim Krug ist mit Unterbrechungen seit etwa 30 Jahren dem Verein treu und inzwischen zum Sportvorstand aufgerückt. Seit einigen Jahren schreibt er zudem Kriminalromane. Jürgen Goster, der von Anfang an dabei ist, leitet nach wie vor sein Architekturbüro und ist Vorsitzender des Aufsichtsrates von Rot-Weiß Ahlen.
Und eins steht fest, wenn man das so lange wie ich macht, nämlich 35 Jahre, dann kann man für sich auch reklamieren, dass man etwas ein an der Schüssel hat.
Franz Prinz, der journalistische Begleiter der Ahlener Zeitung, ist im Ruhestand. Aufstiegstrainer Jupp Tenhagen führt ein Sportartikelgeschäft in Emmerich am Rhein und ist Mitglied im Präsidium des VfL Bochum. Helmut Spicker, der für außenstehende extrovertiertere Lenker von LR Ahlen, versuchte es einige Jahre nach seinem Rückzug aus dem Fußball nochmals im Direktvertrieb.
Ja, guten Tag, meine Damen, meine Herren. Ich bin der Neue. Dafür bin ich bekannt. Ich habe mit den ganz Großen dieser Welt gearbeitet.
So stellte er sich bei der Übernahme einer Firma in Wien vor. Zwei Jahre später geht sie in die Insolvenz, ebenso andere Firmen, die er gründet. Ein Haftbefehl 2013, danach verflüchtigt sich seine Spur, wie einst die Düfte in der Garage in der Zechenkolonie. Die Gerüchte wabern stattdessen. In Serbien, in Dubai, auf Mallorca soll er heute leben, vielleicht aber auch in einfachen Verhältnissen im Ruhrgebiet. Manch einer munkelt sogar von einer neuen Identität. Was aber, wenn er plötzlich wieder auftauchen und vor Franz Prinz oder im Laden von Jupp Tenhagen stehen würde?
Ich würde erst mal fragen, wie es ihm geht. Die Antwort würde sehr knapp ausfallen. Wünschen würde ich ihm, dass, wenn er heute durch Ahlen geht, all die, die sauer waren, weil er damals von heute auf morgen aufgehört hat, ihm trotzdem freundlich begegnen. Denn seien wir mal ehrlich, der Mann hat mit seinem Geld uns in dieser kleinen Stadt Ahlen jahrelang wunderbaren Fußball beschert, viel Freude gemacht und ich möchte keinen dieser Spiele, die wir in seiner Ägide gesehen haben, missen.
Ich würde mich erstmal riesig freuen, dass ich ihn überhaupt wiedersehe, denn wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe mit Helmut Spicker ein tolles Verhältnis gehabt und ich frage mich nach wie vor, wie gesagt, wo ist er geblieben, wo kann er sein? Ich würde mich freuen, wenn er heute oder morgen oder irgendwann hier im Laden stehen würde und ich würde ihn gar nicht fragen. Ich würde ihn einfach, glaube ich, umarmen und würde mich freuen, wenn er da wäre.